SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der Schweizer Datenschützer spricht von einer Bombe. Das höchste europäische Gericht sagt, persönliche Daten von EU-Bürgern sind in den USA nicht sicher. Zu den Folgen für Internet-User gleich mehr. Frankreich kopiert die Schweiz. In Paris und anderen Städten sollen bald Fixerstübli für Heroinabhängige entstehen. Den Nobelpreis für Physik erhalten ein Japaner und ein Kanadier für ihre Arbeit über kleinste Teile des Atoms, die Neutrinos. Und im Tagesgespräch um 1 wird Max Frisch wieder lebendig. Sein letzter Text zum immer noch brisanten Thema Staatsschutz erscheint heute in Buchform. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Die Daten europäischer Internetnutzer sind in den USA nicht genügend geschützt. Das hat das oberste Gericht der EU heute entschieden. Es erklärt das Datenschutzabkommen Safe Harbor zwischen der EU und den USA für ungültig. Veronika Mayer.
Der Datenschutz geht vor. Punkt. Und die USA sind kein Safe Harbor, kein sicherer Hafen für persönliche Internetdaten von Europäern. Über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfte sich nicht nur Maximilian Schrems freuen, er aber wohl ganz besonders, denn der österreichische Facebook-Nutzer hat dieses Verfahren überhaupt erst ausgelöst. Er warf der Europazentrale von Facebook vor, seine persönlichen Daten auf Servern in den USA abzuspeichern, wo sie nicht genügend geschützt seien vor dem Zugriff von Überwachungsbehörden wie etwa dem Geheimdienst NSA. Die Richter des EuGHs haben Maximilian Schrems nun also Recht gegeben und mehr noch, sie erklären sogar das Abkommen, das den Datenaustausch zwischen der EU und Firmen in den USA regelt, für ungültig. Die Begründung: Die EU-Kommission habe nicht genügend geprüft, ob die Grundrechte in den USA gleich geschützt seien wie in der Europäischen Union. Das mag kompliziert klingen, es hat jedenfalls wohl weitreichende Folgen für andere Internetfirmen, die die Daten ihrer Kunden ebenfalls in den USA speichern. Google zum Beispiel oder auch Mastercard. Sie müssen nun möglicherweise ihr Geschäftsmodell in Europa überdenken.
Veronika Mayer. Und was das nun heißt für die Internetnutzer, die Firmen und auch die Schweiz? Wir geben Antworten nach den weiteren Nachrichten des Mittags mit Damian Drast.
Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an den Japaner Takaki Kachita und den Kanadier Arthur MacDonald. Das hat die Königliche Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die beiden Teilchenforscher würden ausgezeichnet für ihre Beiträge zur Oszillation von Neutrinos. Ihnen sei der Nachweis gelungen, dass Neutrinos eine Masse besäßen. Die NATO bezweifelt, dass russische Kampfflugzeuge am Wochenende den türkischen Luftraum nur aus Versehen verletzt haben. Es gebe 2 solche Vorfälle und sie hätten jeweils längere Zeit angedauert, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor den Medien in Brüssel. Russland hatte gestern eingeräumt, eines seiner Flugzeuge habe am Samstag den türkischen Luftraum verletzt, aber nur während weniger Sekunden und wegen des schlechten Wetters. Die NATO bezeichnet Russlands Verhalten als unverantwortlich und fordert, dass sich das nicht wiederholen dürfe. Der türkische Luftraum sei auch NATO-Luftraum. Schweizer Konsumenten müssen für Generika nach wie vor so viel bezahlen wie niemand sonst in Europa. Zu diesem Schluss kommt der Preisüberwacher. Er hat die Schweizer Preise der 20 umsatzstärksten Wirkstoffe einer international tätigen Generikafirma untersucht. Das Resultat? In 15 Vergleichsländern kosteten die Medikamente durchschnittlich rund 40% des Schweizer Preises. Im teuersten Vergleichsland Norwegen waren die Generika immer noch ein Drittel günstiger. Abhilfe schaffen könne nur ein Systemwechsel, schreibt der Preisüberwacher. Der Bundesrat schlägt als Maßnahme einen Maximalpreis für einen bestimmten Wirkstoff vor. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die SRG, muss ab 2016 jährlich 40 Millionen Franken sparen. Nun hat sie Maßnahmen präsentiert. Rund 250 Vollzeitstellen sollen abgebaut werden. Gut 100 davon bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF und der Tochtergesellschaft TPC. Kündigungen seien nicht zu vermeiden. Wegen der Sparmaßnahmen gäbe es auch Abstriche am Programm. Die Einsparungen werden nötig, weil die SRG nach einem Urteil des Bundesgerichts die Mehrwertsteuer nicht mehr auf die Gebührenzahler abwälzen darf. Und weil die privaten Radio- und Fernsehstationen ab nächstem Jahr mehr Geld aus dem Gebührentopf erhalten. Schweizer Bauern verdienen in diesem Jahr weniger. Das Bundesamt für Statistik berechnet für das laufende Jahr ein Einkommen im Landwirtschaftssektor von knapp 3 Milliarden Franken. Das sind fast 11% weniger als im letzten Jahr. Der Grund? Die Preise für Milch- und Schweinefleischprodukte sind drastisch gesunken. Auch die Pflanzenernte werde kleiner ausfallen, schreibt das Bundesamt für Statistik weiter. Der Frühling sei zwar mild und damit positiv für die Saat gewesen. Im Mai hätten jedoch Niederschläge viele Kulturen beeinträchtigt und im Sommer die Hitze. Ein früherer UBS-Manager ist in den USA verurteilt worden wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Ein Gericht in Florida verurteilte den ehemaligen Leiter des Nordamerika-Geschäfts der UBS zu einer Buße von $150.000 und 5 Jahren Haft auf Bewährung, wie sein Anwalt mitteilte. Der frühere Schweizer Banker hatte sich schuldig bekannt und erzählt, wie UBS-Kundenberater in den USA bei der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe geholfen hatten. Der neue Trainer des FC Thun heißt, wie erwartet, Jeff Saibene. Saibene hat einen Vertrag bis im Sommer 2017 unterschrieben und wird damit Nachfolger von Ciriakos Forza. Wie der Club mitteilt, hat Saibene am Morgen bereits das erste Training der Berner Oberländer geleitet. Saibene kommt vom FC St. Gallen zu Thun. Dort hatte er seinen Rücktritt erklärt. Das Wetter. Am Nachmittag beginnt es von Westen her kräftig zu regnen. Morgen ist es wechselnd bewölkt und es regnet vor allem im Osten. Im Westen scheint teilweise die Sonne. Die Temperatur erreicht heute 19, morgen noch 15 Grad. Im Süden wird es heute erst gegen Abend nass und morgen ist es zeitweise sonnig bei rund 21 Grad.
Rendezvous 22 Minuten vor 1. Der vermeintlich sichere Datenhafen in den USA wird am heutigen Tag also ganz schön durchwühlt. Nochmals, mit dem Entscheid des Europäischen Gerichtshofs steht fest, dass Daten von EU-Bürgern in den USA nicht sicher sind. Nicht einmal, wenn sie besser geschützt sind als Daten in den USA allgemein. Für Internetfirmen wie Facebook oder LinkedIn also ein herber Schlag. Für die Nutzer ein zusätzlicher Schutz. Oliver Washington in Brüssel, was bedeutet das Urteil?
Das Urteil hat eine große Bedeutung. Seit Edward Snowden wissen wir ja, dass die US-amerikanischen Geheimdienste ziemlich ungehinderten Zugang zu allen möglichen Daten haben. Und nun sagt heute die höchste richterliche Instanz in der EU, der Europäische Gerichtshof, so geht das nicht. Und deshalb spricht Hans-Peter Thür, der schweizerische Datenschutzbeauftragte, auch von einer Bombe.
Wie hat das Gericht denn argumentiert?
Also das Gericht musste überprüfen, ob eben diese Vereinbarung zwischen der EU und den USA, dieses Safe Harbor Abkommen, ob dieses gültig ist oder nicht. Dieses Abkommen, das eben den Transfer von personenbezogenen Daten zwischen den beiden Parteien regelt. Und das Gericht sagt, es sei ungültig, und zwar aus zwei Gründen. Erstens sagt der EuGH, das Gericht, dass die EU-Kommission im Jahr 2000, als sie das Abkommen mit den USA ausgehandelt hat, dass sie damals hätte überprüfen müssen, ob auch mit Abkommen die personenbezogenen Daten in den USA im gleichen Ausmaß geschützt sind, wie das die EU verlangt. Das hat die Kommission aber nicht gemacht. Sie hat also ihre Pflichten verletzt. Und zweitens sagt der EuGH auch, dass Daten in den USA eben nicht geschützt sind, und zwar auch nicht mit diesem Abkommen. Und zwar deshalb nicht, weil der amerikanische Staat, die amerikanischen Geheimdienste in gewissen Situationen immer das Recht haben, beispielsweise wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht, Daten bei Unternehmen einzusehen. Und deshalb ist eben das Abkommen ungültig.
Lässt sich schon abschätzen, welche Konsequenzen dieser Entscheid haben wird, zum Beispiel für die großen Internetfirmen wie Facebook, die ja genau von diesen Daten leben?
Also das Urteil besagt zunächst, dass die Praxis dieser Unternehmen rechtswidrig ist, weil sie eben die europäischen Bestimmungen nicht einhalten, dass sie eben geltendes Recht verletzen. Was die Konsequenzen sind für diese Unternehmen, ist heute schwer abzuschätzen, aber prima vista würde ich sagen, gibt es zwei Möglichkeiten, wenn die Unternehmen eben ihr geschäftswidriges Modell ändern wollen. Entweder wandern sie ganz in die USA ab oder sie verlegen die Speicherung der Daten, wie das eben bei Facebook beispielsweise der Fall sein könnte, von den USA nach Europa. Aber wie gesagt, was die Konsequenzen sind, ist heute schwierig abzuschätzen, außer was sicher ist, dass sich die Unternehmen Fragen zu ihrem Geschäftsmodell, zu ihrer Zukunft machen, stellen müssen.
Es ist ja so, Safe Harbor, dieses Abkommen zwischen der EU und den USA, war ja schon vorher umstritten. Hat da die Politik eigentlich irgendwelche Konsequenzen gezogen?
Also die EU und die USA verhandeln schon seit einigen Jahren über eine Revision dieses Abkommens, weil es eben umstritten war bereits. Und das Ziel aus europäischer Perspektive müsste eigentlich sein, dass die USA ihre Praxis ändern. Sie müssten also die geheimdienstlichen Kompetenzen in den USA müssten also eigentlich eingeschränkt werden. Ob die USA dazu bereit sind, da habe ich meine Zweifel. Was also sind die Alternativen? Die EU-Kommission wird heute Nachmittag informieren. Für 15 Uhr ist eine Medienkonferenz angesagt. Dann wissen wir mehr. Aber was sicher wichtig ist, ist, dass die Kommission schnell reagiert. Denn eine politisch-rechtliche Unsicherheit, das fürchten die Unternehmen bekanntlich wie der Teufel das Weihwasser.
Welche Folgen wird das Urteil eigentlich für das Nicht-EU-Land Schweiz haben? Also ist die Schweiz überhaupt rechtlich betroffen?
Das ist die Schweiz nicht, und zwar deshalb nicht, weil sie ja bekanntlich kein Mitglied der EU ist, aber die Schweiz hat analog zum Abkommen zwischen der EU und den USA ein ähnliches Abkommen mit den USA. Und da wird die Schweiz natürlich jetzt ganz genau schauen, was die EU macht, wie sie weiter vorgehen wird.
Sie hatten vorhin den schweizerischen Datenschützer zitiert. Wie will denn Hans-Peter Thür mit der neuen Situation umgehen?
Also er sieht, wie gesagt, ich habe mit ihm gesprochen, auch er sieht keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, weil es in der Schweiz keinen entsprechenden Gerichtsfall gibt, also entsprechend zu diesem Gerichtsfall, der jetzt vor dem EuGH gelandet ist. Aber wie gesagt, die Schweiz wird ganz genau schauen, was die Europäer nun machen und sich auch mit den Europäern nun absprechen.
Zum Schluss noch die Frage aus Sicht der User. Was heißt das für all jene, die ein Facebook-Profil haben?
Also es heißt für alle diejenigen mit einem Facebook-Profil und für diejenigen, die sich daran stören, dass ihre Daten in den USA gespeichert werden und sich auch daran stören, dass die US-Geheimdienste die intimsten Geheimnisse kennen, dass sie nun rechtlich dagegen vorgehen können und dass sie am Schluss auch Recht bekommen sollten. Nur wissen wir, solche Prozesse gegen Unternehmen sind bekanntlich sehr aufwendig.
Danke für diese Einschätzungen, Oliver Washington in Brüssel. Und damit auf die Straße. Bessere Verkehrsinfo von 12.42 Uhr in Graubünden ist auf der A13 Richtung Chur der San Bernardino-Tunnel wieder offen. Und im Rendezvous geht es weiter mit diesen Themen. Fixerstübli, was den Heroinsüchtigen von der Straße half in der Schweiz, soll jetzt auch in Frankreich den Süchtigen helfen. Der Bericht aus Paris und Blick auf die Schweiz. Wo stehen wir mit den Drogen im internationalen Vergleich? Neutrinos, was geheimnisvoll tönt, war es auch, bevor die zwei kamen. Die Physiker MacDonald und Kajita, die frischgebackenen Nobelpreisträger, bestimmten die Masse des unfassbar kleinen Atomteilchens. Und separate Sportvereine für Homosexuelle in der Schweiz, die feiern ihr 25. Jubiläum. Wir fragen, braucht es heute solche Vereine noch? Frankreich beschreitet heute einen neuen Weg in der Drogenpolitik. Fast 30 Jahre nach der Schweiz soll es künftig auch in Frankreich möglich sein, in einigen Städten Fixerstübli einzurichten. Dort können dann Drogenabhängige legal Heroin konsumieren. In wenigen Monaten startet in Paris ein erstes Pilotprojekt. Deren Initianten ließen sich vom Schweizer Modell inspirieren. Aus Paris, Charles Lieber.
In einem unscheinbaren Haus hinter dem Place de la République betreibt der Verein Gaia eine Anlaufstelle für Drogenabhängige. Mehrere hundert Personen gehen hier täglich ein und aus, tauschen ihre gebrauchten Spritzen gegen neue, saubere ein. Gaia sei jeden Tag auch mit zwei Kleinbussen in der Stadt unterwegs und verteile Spritzen, erzählt der medizinische Leiter Thomas Dussouche.
On se déplace en fonction des mouvements des usagers.
Wir sind da, wo die offene Drogenszene ist. Wir verteilen Spritzen und versuchen, die Drogenabhängigen medizinisch zu versorgen, sie zu motivieren, in ein Drogenabgabeprogramm einzutreten. Die Mitarbeiter von Gaia seien häufig der einzige Kontakt der Süchtigen außerhalb der Drogenszene. Die Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, leben auf der Straße in sehr prekären Verhältnissen. Seit rund 10 Jahren kennt auch Frankreich die Möglichkeit, Schwerstabhängigen Methadon als Ersatz zu verschreiben. Aber nur eine kleine Zahl Drogenabhängiger nehme an solchen Programmen teil. weil sie sozial immer mehr verwahrlosen und alle Kontakte zu ihrem Umfeld abbrechen würden, sagt Thomas Dussuchet. Niemand kennt die genaue Zahl von Süchtigen in Paris. Gaia selber betreut regelmäßig rund 3000 im Nordosten der Stadt.
Actuellement la plus grosse salle de consommation en France c'est les toilettes publiques de la rue Ambroise Paré.
Das größte Fixerstübli Frankreichs sind darum wohl die Toiletten rund um den Gare du Nord, stellt Dussuchet lakonisch fest. Darum kämpft Gaia seit 7 Jahren dafür, ein Fixerstübli einrichten zu können, weil dort Süchtige ihre Drogen legal konsumieren können, medizinisch und psychologisch betreut werden können. Ein solcher Ort eröffnet den Mitarbeitern die Möglichkeit, mit den Drogenabhängigen regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Es habe viel Überzeugungsarbeit gebraucht bei den Politikern, dass eine solche Struktur fehle und dass endlich die gesetzlichen Grundlagen hierfür geschaffen werden müssten. Die französische Drogenpolitik ist immer noch auf das Ideal einer drogenfreien Gesellschaft ausgerichtet. Schlagen wir eine Spritzenabgabe vor, ein Methadonprogramm oder nun das Fixerstübli, dann wird das häufig so interpretiert, dass wir nicht mehr an den Ausstieg glaubten.
Es gibt wirklich eine starke Pression moral und ein starkes Jugement auf diese Politik.
Zum Umdenken beigetragen haben nicht zuletzt Vertreter aus der Westschweiz und aus Bern. Sie hätten bei Behörden, aber auch bei den Anwohnern im Quartier wichtige Überzeugungsarbeit geleistet, sagt der Leiter von Gaia.
On a une façon de travailler qui est assez similaire, quoi. Ça facilite beaucoup les échanges.
Wir setzen auf die gleichen Methoden. Das erleichtert die Zusammenarbeit. Die Leiterin des Fixerstübles in Genf zeigte uns, wie sie arbeiten. Auch der Chef der Genfer Polizei war da. Das hat viel besorgte Anwohner beruhigen können.
Die Polizei de Genève qui est venue à Paris pour un échange avec les riverains.
In einem halben Jahr will Gaia das Fixerstübli in Paris eröffnen. Die Kollegen aus der Schweiz haben sich zur Einweihung bereits angemeldet.
Aus Paris, Charles Lieber. Und einer derjenigen, die Frankreich beratend zur Seite standen mit Schweizer Erfahrungen mit Fixerstübli, ist Frank Zobel. Er ist Vizedirektor von Sucht Schweiz und wissenschaftlicher Beirat der französischen Beobachtungsstelle für Drogenfragen. Ihn fragte ich, warum übernimmt Frankreich das Schweizer Modell mit Fixerstübli erst Jahrzehnte nach der Schweiz?
Frankreich hat diese Maßnahme immer diskutiert, aber konnte sie nie umsetzen. Und das hat mit politischen Sachen damit zu tun. Also es gab nie wirklich eine Regierung bis zur jetzigen, die das wollte. Aber es ist auch, wir sind ein föderalistisches Land und es ist ja so, dass man oft in der Drogenpolitik auf nationaler Ebene sehr theoretisch oder moralisch über Drogen spricht, aber auf lokaler Ebene viel pragmatischer ist, was ja in Frankreich nicht möglich ist. Da muss man ein nationales Gesetz zuerst haben, damit man sowas dann auf Ebene der Städte umsetzen kann.
Inwiefern konnten Sie denn als Beirat Erfahrungen aus der Schweiz einfließen lassen?
Wir sind so ein bisschen das nächste Land, das Erfahrung hat mit diesen Drogen- und Konsumräumen. Und wir haben die längste Erfahrung. Das war natürlich für unsere Kollegen in Frankreich interessant. Aber ob das jetzt wirklich auf politischer Ebene großes Gewicht hatte, da bin ich mir nicht sicher. Das waren dann vielmehr interne Sachen in Frankreich und auch, dass einige Bürgermeister, die konservativ waren, dafür gestimmt haben.
Richten wir jetzt noch den Blick von Frankreich in die Schweiz. Bei uns sind die Heroinsüchtigen aus dem Stadtbild verschwunden. Wo liegen denn die Probleme in der Schweiz heute?
Sie liegen immer noch bei den Heroinsüchtigen, nur die sind jetzt 40 oder 50 Jahre alt, haben oft verschiedene chronische Krankheiten, also wie HIV, AIDS, Krebs auch oder chronische psychische Störungen. Und sie sind halt in der Behandlung in verschiedenen Plätzen, aber das bleibt weiterhin immer noch unser größtes Problem, dass diese Generation, die damals in den 80er und 90er Jahren da auf den Drogenszenen, aber auch anderswo mit Heroin angefangen hat, die sind heute aus gesundheitlicher Perspektive immer noch das größte Problem. Was der anderen Drogenkonsum angeht, was sich geändert hat, ist, dass es viel komplexer geworden ist. Es hat mehr Substanzen, es hat mehr Konsummuster und das macht es alles ein bisschen komplizierter heute, als es damals war, wo es halt eine echte Krise mit einer Substanz und einer Gruppe und einer Krankheit HIV/AIDS gab. Also ich würde sagen, es ist weniger heute, das Problem ist weniger groß, aber es ist komplexer geworden.
Wie erreichen Sie denn beispielsweise die Konsumenten von Kokain und Amphetamin, also Leute, die ganz normal im Arbeitsprozess sind und gar nicht so auffällig sind?
Da hat sich auch das Angebot erweitert. Es gibt heute zum Beispiel internetbasierte Interventionen. Es gibt auch in manchen großen Städten spezielle Sprechstundzeiten für integrierte Drogenkonsumenten, also nach der Arbeitszeit. Und das erlaubt es, manche Leute zu erreichen. Aber es bleibt so, dass wenn jemand Drogen konsumiert, ein Problem damit hat und nicht nach Hilfe sucht oder jemand in seiner Umgebung nicht nach Hilfe sucht, dann bleiben die Leute weiterhin auch versteckt, bis sie dann mal vielleicht auf der Notfallstation oder so landen, wo man dann eingreifen kann.
Was sagen denn Ihre Schätzungen aus? Wie viele Menschen sind das, die regelmäßig Kokain oder auch Amphetamine konsumieren?
Da sind die Schätzungen ziemlich schwierig. Ja. Was wir sehen mit unseren Studien ist, dass der meiste Konsum von Kokain und Amphetamin wird am Wochenende gemacht. Ja. Das heißt, das sind hauptsächlich Freizeitkonsumenten. Die regelmäßig Konsumenten sind vielleicht relativ wenig und die überschneiden sich dann auch mit unseren Heroinkonsumenten, die ja allerlei verschiedene Substanzen konsumieren. Aber es gab mal Zahlen, wo man sagte zwischen 20.000 und 30.000, aber niemand weiß das wirklich genau, wie viel das sind. Sie müssen sich erinnern, das ist ein illegales Phänomen, also ist auch sehr schwer zu messen.
Frank Zobel, Sie sind Vizedirektor von Sucht Schweiz und früherer Mitarbeiter der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon. Wenn Sie jetzt anschauen, die Situation in der Schweiz, wo stehen wir im europäischen Vergleich im Umgang mit Drogen?
Wir sind so ein ziemlich Durchschnittsland geworden mit den Jahren. Wir haben weiterhin noch von unserer originalen Politik aus den 90er Jahren, sind wir noch ein bisschen Vorreiter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es hat auf der ganzen Welt hat es wahrscheinlich etwa 3.000 Personen, die Zugang zur Heroinverschreibung haben. Und von diesen 3.000 sind, ich glaube, 1.400 in der Schweiz. Also wir sind noch ziemlich Vorreiter in diesem Bereich. Wir haben eine Situation, die wie in den anderen Ländern also ziemlich komplex ist mit verschiedenen Substanzen, mit jungen Menschen, die auch sehr viel Alkohol trinken. Was ich mir wünsche, ist, dass wir weiterhin so pragmatisch mit dieser Frage umgehen und nicht zu ideologisch oder moralisch damit umgehen.
Sagt Frank Zobel, Vizedirektor von Sucht Schweiz, im Rendezvous. Es sind winzige Teilchen, die massenweise in unserem Universum herumfliegen, die wir aber weder sehen noch spüren. Die Rede ist von sogenannten Neutrinos. Der Japaner Takaaki Kajita und der Kanadier Arthur MacDonald haben diese Mini-Teilchen erforscht und wurden nun dafür mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick.
Die winzigen Teilchen, um die es beim diesjährigen Physik-Nobelpreis geht, sind überall. Sie entstehen in nuklearen Reaktionen, zum Beispiel in der Sonne, bei der Explosion von Sternen oder auch in Atomkraftwerken. Ihr Name? Neutrinos, weil sie elektrisch neutral sind. Man nennt sie aber gerne auch Geisterteilchen, denn sie können sozusagen durch Wände gehen. In jeder Sekunde strömen Milliarden dieser geisterhaften Teilchen durch unseren Körper hindurch. Und wir merken davon nichts, weil die Teilchen nur extrem selten mit anderer Materie interagieren. Entsprechend schwer sind die Teilchen zu studieren. Man kann sie nicht einfach im Labor untersuchen. Die beiden preisgekrönten Forscher und ihre Teams aber haben es geschafft, diese Teilchen dingfest zu machen. Sie haben dazu riesenhafte Kammern gebaut, in Japan und in Kanada. Kammern gefüllt mit Wasser, tief unter der Erde, abgeschirmt von allen störenden Einflüssen. Geisterfallen sozusagen. Und dann, ja dann haben die Forscher gewartet, bis einmal ein Neutrino per Zufall direkt in einen Atomkern im Wasser der Kammer hineinrast. Solche Zusammenstöße sind sehr selten, doch sie sind wertvoll für die Forscher, denn dabei entstehen andere Teilchen, und zwar solche, die die Forscher dann mit ihren Messgeräten nachweisen können. Sie sehen also quasi die Trümmer des Zusammenstoßes und können so zurückschließen auf den Geist, der den Zusammenstoß verursacht hat, eben das Neutrino. Beziehungsweise man sollte eher sagen, die Neutrinos, denn es gibt drei verschiedene Sorten davon. Lange Zeit ging man davon aus, dass diese Neutrinos immer gleich bleiben, dass sie die Sorte nicht wechseln können. Takaaki Kajita, Arthur MacDonald und ihre beiden Teams konnten aber zeigen, dass das eben nicht so ist, dass die Neutrinos doch ihre Sorte ändern. Die Neutrinos sind also nicht nur geisterhaft, sie sind auch noch eine Art Chamäleons des Weltalls. Und das hat Konsequenzen, denn die Gesetze der Physik lassen einen solchen Sortenwechsel nur zu, wenn die Neutrinos Masse haben. So haben die Forscher bewiesen, dass Neutrinos eben doch nicht ganz neutral sind. Sie haben eine, wenn auch sehr, sehr winzige Masse. Und weil es so viele von ihnen gibt, macht diese Masse etwas aus. Man könnte sagen, das Universum hat dadurch an Gewicht zugelegt.
Die Gesellschaft ist offener geworden gegenüber Lesben und Schwulen. Doch es gibt Bereiche, in denen sich Homosexuelle nach wie vor diskriminiert fühlen. Zum Beispiel im Sport. Deshalb haben Schwule und Lesben bereits vor 25 Jahren Sportvereine für Homosexuelle gegründet. Und die ziehen bis heute neue Mitglieder an. Doch könnten Schwule und Lesben nicht mehr erreichen, wenn sie versuchen, sich in den herkömmlichen Vereinen zu integrieren? Patrick Künstler ging der Frage nach beim Lesbian and Gay Sport Sportverein in Basel.
Ein kleines Hallenbad in einem Basler Schulhaus. Ein Dutzend Frauen und Männer schwimmen ihre Bahnen. Der Trainer steht am Beckenrand und gibt den Schwimmern Tipps, wie sie ihre Technik verbessern können. Ein Sportverein fast wie jeder andere, mit einem kleinen Unterschied. Alle hier sind homosexuell und das sei gut so, sagen die Sportler.
Wenn man so unter seinesgleichen ist, es ist eine andere Vertrautheit da. Weil wenn man so über Private spricht, dann muss man nicht irgendwie Angst haben, dass man sich irgendwie offenbart oder so.
Hier guckt mich auch keiner blöd an, wenn ich mal jemand auf Deutsch gesagt auf den Arsch gucke.
Jetzt muss sich niemand verstecken, oder?
Ich bin schon ganz lange in diesem Verein dabei. Ich habe mich wie eher getraut, da hinzukommen.
Auch wenn die Akzeptanz von Homosexuellen in der Gesellschaft heute größer sei als bei der Vereinsgründung vor 25 Jahren, findet Vorstandsmitglied Walter Bartolotta, dass der Verein Lesbian and Gay Sport Basel immer noch zeitgemäß sei.
Es ist sehr vieles viel besser geworden, das ist keine Frage. Toleranz, eingetragene Partnerschaft. Aber es ist noch lange kein Selbstverständnis. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir haben, dass es kein Thema mehr sein sollte. Und solange das nicht der Fall ist, solange braucht es L- und G-Sport.
Dass Sportclubs für Homosexuelle noch immer eine wichtige Aufgabe erfüllen, davon ist auch der junge Sozialwissenschaftler Laurent Paco überzeugt. Er ist selber schwul, hat als Judoka Leistungssport betrieben und seine Masterarbeit über sexuelle Diskriminierung im Sport geschrieben. Laurent Paco sagt, in gewöhnlichen Sportclubs würden sich Homosexuelle bisweilen als Außenseiter fühlen. Es komme immer wieder vor, dass sie diskriminiert würden, vor allem verbal, durch abschätzige Äußerungen.
Par exemple, certaines expressions qui sont dans le langage courant, particulièrement dans le sport, où elles sont tolérées. Par exemple, joue pas comme une tapette, des choses comme ça, qui sont pas forcément pensées dans un esprit de discrimination. Mais qui quand même installe un climat hostile envers les homosexualités.
Spiel doch nicht wie eine Schwuchtel. Äußerungen wie diese würden im Sport toleriert, im Gegensatz etwa zur Arbeitswelt. Dies könne in den Vereinen ein Klima schaffen, in dem Homosexuelle sich unwohl fühlten, sagt Laurent Paco. In Sportvereinen sei der Umgang mit Homosexualität wohl deshalb schwieriger als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, weil man sich beim Sport auch körperlich nahe komme.
Il y a des contacts physiques, on ne fait pas que parler ensemble, on bouge ensemble, il y a une certaine intimité qui se crée. C'est comme un petit monde fermé dans lequel les émotions peuvent être plus fortes.
Das Klima im Sport gegenüber Homosexuellen habe sich in letzter Zeit weniger stark verbessert als in anderen Teilen der Gesellschaft, sagt Laurent Paco. Vielleicht ist das der Grund, dass der Verein Lesbian and Gay Sport Basel auch 25 Jahre nach seiner Gründung immer noch attraktiv ist für schwule und lesbische Sportlerinnen und Sportler. Insgesamt hat die Zahl der Mitglieder in letzter Zeit sogar noch leicht zugenommen. 240 Frauen und Männer betreiben 14 verschiedene Sportarten, von Fußball über Badminton bis zum Tanzen. Dennoch stellt sich die Frage, ob es für die Akzeptanz von Homosexuellen im Sport nicht besser wäre, wenn sich Schwule und Lesben in herkömmlichen Sportclubs engagieren würden, statt sich in eigenen Vereinen abzusondern. Dazu sagt Vorstandsmitglied Walter Bartolotta:
Wir sehen uns ja als normal an, wir sehen uns ja nicht als anders. Wir haben auch Sportarten, wo Heteros mit trainieren, im Badminton, im Tanzen. Gibt es Heteros? Wir sind hetero-friendly. Als Absonderung würde ich das nicht sehen, nein.
Trotzdem bleibt es dabei, dass sich Homo- und Heterosexuelle im Sport ganz offensichtlich auch heute noch teilweise in getrennten Welten bewegen.
Patrick Künzle. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit Julian Schütz, dem Biografen von Max Frisch, über Frischs letzten Text, der heute in Buchform erscheint. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags und die bringt uns Damian Rast.
Die USA bieten für Computerdaten keinen angemessenen Schutz. Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. Er erklärte ein Abkommen über den Datenaustausch zwischen der EU und den USA für ungültig. Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an den Japaner Takaki Kajita und den Kanadier Arthur MacDonald. Die beiden Teilchenforscher werden für ihre Arbeiten zur Masse von Neutrinos ausgezeichnet. Die NATO bezweifelt, dass russische Kampfflugzeuge am Wochenende den türkischen Luftraum nur aus Versehen verletzt haben. Das sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und er warnte Russland. Der türkische Luftraum sei auch NATO-Luftraum.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.